Ja, liebe Kinder des Lichts, der, der uns zu Licht macht für diese Welt, dieser Gott, der als Jesus Christus gesagt hat, er ist selbst das Licht der Welt, der sei jetzt mit uns allen. Amen. Es gibt manchmal Geschichten von Menschen, da würden wir sagen, das sind eigentlich überhaupt keine Kinder des Lichts. Da gibt es manchmal Geschichten von geizigen Menschen. Und die Geschichten, die erschrecken uns dann auch so richtig. Kennt ihr den Geizhals Ebenezer Scrooge? Christmas Carol von Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte, ja? Und der Geizhals, dieser alte Geizhals, der bekommt durch drei Geistern vor Augen gehalten, was für ein elendiges Leben er hat, trotz seines unermesslichen Reichtums. Ich bin mal ganz ehrlich, als Kind, wenn ich das gesehen habe, der Geist der zukünftigen Weihnacht, der hat mir immer richtig Angst gemacht, ja? Am liebsten hätte ich da immer das ausgeschaltet, boah, da hat man sich gegruselt, ja? Wenn er ihm dann vor Augen hält, dass das Grab auf ihm wartet, dass er eigentlich ja gar keinen Menschen hat, der zu ihm steht, weil ihn keiner wirklich mag. Aber ich glaube, wir mögen auch manchmal Geschichten von geizigen Menschen, die uns amüsieren. Als Kind, da fand ich Onkel Dagobert aus Entenhausen immer sehr lustig, weil der war geradezu immer zwangsläufig auf sein Geld fixiert, in seinem großen Geldspeicher. Und er hat immer ganz genau darauf geachtet, da darf kein Cent von diesem Geld verloren gehen. Ich glaube, geizige Menschen, die tun uns manchmal erschrecken. Manchmal amüsieren uns auch die Geschichten von geizigen Menschen. Aber ich glaube, was uns anrührt, was uns bewegt, das sind Geschichten von großzügigen Menschen. Und ich glaube, umso mehr berühren uns Geschichten von armen, großzügigen Menschen. Und der Evangelist Markus, der erzählt uns im Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, genau eine solche Geschichte. Stellt uns so ein bisschen eine Lichtgestalt vor Augen. Und diese Geschichte, die spielt in Jerusalem am Tempel, also die spielt im religiösen Heiligtum des jüdischen Volkes. Und dort gab es so einen großen trichterförmigen Behälter. Und die Besucher dieses Tempels, die warfen Geld in diese Gefäße hinein. Geld, das für den Tempel und den Gottesdienst bestimmt war. So ein bisschen ähnlich wie bei uns die Kollekte am Ausgang. Ich lese euch mal vor, was uns der Evangelist Markus da überliefert. Er schreibt: Dann setzte sich Jesus im Tempel in der Nähe des Schatzhauses hin und beobachtete, wie die Besucher des Tempels Geld in die Opferkästen warfen. Viele wohlhabende Leute gaben großzügig. Dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermünzen hinein, zusammen so viel wie ein Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich heran und sagte zu ihnen: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Liebe Gemeinde, ich habe mal gehört, manche Menschen meinen, das empfindlichste Organ, das ein Mensch besitzt, wäre sein Portemonnaie. Oder wenn man Dagobert Duck ist, das empfindlichste Organ ist sein riesiger Geldspeicher, wo er ganz viel angesammelt hat. Und deshalb ist es so ein bisschen eine gefährliche Sache, wenn man über das Geld predigt. Normalerweise rede ich gar nicht viel über das Geld der Gemeinde. Ich glaube, es wäre denkbar schlecht, wenn Gemeinde irgendwie so den Ruf bekommen würde, sie wäre habgierig. Das wäre geradezu katastrophal. Da ist Gemeinde und eigentlich hat Gemeinde ja was zu verschenken. nämlich das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Und diese gute Nachricht von Jesus Christus, die in der Gemeinde verschenkt werden soll, die es umsonst gibt, diese gute Nachricht, die bringt uns Vergebung aller Schuld, die bringt uns Rettung und die bringt uns ewige Seligkeit. Weil in der Gemeinde, da zählt nicht die kapitalkräftige Geberhand etwas, sondern in einer Gemeinde, da zählen die leere Nehmerhand. Bettler sind wir vor Gott, hat Luther schon mal gesagt. Wir können nie im Leben den reichen Schatz bezahlen, den er uns einfach zum Geschenk machen will. Und dennoch will ich es heute Morgen wagen, jetzt eine Predigt über Geld und auch über Geiz zu halten. Weil Christsein, die Entscheidung für Jesus Christus, die betrifft den ganzen Menschen. Die betrifft Leib, Seele und auch das empfindlichste Organ, sein Portemonnaie. Jesus, der sitzt im Tempelhof und tut etwas, was man normalerweise nicht tun sollte. Ja? Er sieht zu, wie die Tempelbesucher Opfergaben in den Kollektenkassen reinwerfen. Das Geld, was zusammenkommt, das ist für die Unkosten des Tempels bestimmt, für die Tempelgottesdienste. Und Jesus, der macht dabei jetzt eine Beobachtung. Da sind viele reiche Menschen, und die geben alle ein bisschen von ihrem Überfluss ab. Aber manche armen Leute, die haben da einen erstaunlichen Betrag übrig. Und Jesus, der gibt diese Beobachtung an seine Jünger weiter und durch sie ist er jetzt bis zu uns heute in die Waldkirche gekommen und zeigt ihnen darin, dass bei Gott eine andere Mathematik gilt als bei den Menschen. Die Größe der Gabe, die hängt keineswegs mit der Höhe des Geldbetrags zusammen. Da ist die arme Witwe, die opfert keine Gold- oder Silbermünzen, sondern die nimmt Kleingeld. 2 kleine Kupfermünzen, die kleinsten Münzen, die es damals gab, wirft sie dort in diesen Opferkasten hinein. Und der Kommentar Jesu dazu für die Nachwelt erhalten, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Da ist diese Witwe, ihren Namen kennen wir nicht. Und die erscheint als das glatte Gegenteil von Geiz. Also das Gegenteil von Ebenezer Scrooge. Das Gegenteil von Dagobert Duck. Diese Witwe, sie gibt mutig. Sie gibt das, was sie hat. Und das ist vielleicht das Entscheidende daran. Diese Witwe scheint sich nicht zu sorgen. Sie setzt nicht auf ihren mageren Besitz. Sie scheint eine Lichtgestalt zu sein, weil sie ein Beispiel des Vertrauens zu sein scheint, weil sie im Vertrauen auf den Gott Israels jetzt eine Freiheit erfährt, weil sie jetzt eine Freiheit leben kann, die viele Reiche, viele Geizige gar nicht erlangen können. Sie scheint nämlich ganz gelassen, voller Vertrauen in die Zukunft zu gehen. Sie ist großzügig und das wirklich in einem ganz radikalen Sinn ist sie großzügig. Also frage ich mich, was ist das Geheimnis dieser Frau? Ich kann es nur ahnen. Ich stelle mir das so vor, sie war auf dem Weg in den Gottesdienst. Ich stelle mir vor, wie sie da die alten Lieder, den alten Lobpreis Israels in sich aufgesagt hat. Ich stelle mir vor, wie sie vielleicht aufsagte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser, er deckt mir den Tisch. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Ich glaube, das ist ihr Geheimnis. Sie dreht sich nicht mehr um sich selbst. Sie sorgt sich nicht über morgen, über übermorgen. Sie ist nicht verliebt in die Dinge. Sie erlebt Freiheit. Sie weiß sich geborgen in der Großzügigkeit und in der Fürsorge des Gottes Israels. Er sorgt für sie. Er hat genug, dass es immer reichen wird. Ich kann mich darauf verlassen. Darum kann ich auch aus der Hand geben, was ich hab. Es ist kein religiöser Zwang, der ihr das Geld aus der Hand nimmt. Es ist eine befreiende Geborgenheit. Befreiende Geborgenheit in die Großzügigkeit Gottes. Es ist genug da in seiner Schöpfung. Und dieser Gott ist überaus großzügig. Als Christen, da glauben wir, dass er der Welt das Großzügigste, das Allergroßzügigste aller Geschenke gemacht hat, das man sich nur denken kann. Er hat seinen geliebten Sohn Jesus, den Christus, der hat er zu uns geschickt. Und er sagt damit, so viel bist du mir wert. Das sagt er zu dir, das sagt er zu mir. So viel bist du mir wert, dass ich dir das Großzügigste aller Geschenke mache, dass ich dir Jesus Christus gebe, dass er dich mit Jesus Christus beschenkt. Dieser Gott verschenkt sich selbst als Jesus Christus. Und das ist Bescherung, die großzügigste Bescherung, die es je gab. Damit ihr mir glaubt, dass ich euch liebe, sagt Gott, deswegen habe ich euch Jesus Christus gesandt. Deswegen lade ich euch ein, dieses Geschenk anzunehmen, dieses Geschenk in eurem Leben anzunehmen. Freiheit durch ihn zu erfahren, vollkommen egal, was du auf dem Kerbholz hast. Gott lädt dich ein, nimm das Geschenk an. Das soll heißen, für uns, für jeden hier in diesem Raum, für alle hier im Livestream, für uns gäbe Gott sein letztes Hemd her, um bei uns zu sein, um uns zu sich zurück zu lieben. Und werft mal einen Blick ins Evangelium. Er gab wirklich sein letztes Hemd. Am Kreuz, da wird man Jesus sozusagen sein letztes Hemd, sein Gewand, das wird man ihm nehmen. Seine Mörder, die ihn unmenschlich hinrichten, die werden das Los um dieses Gewand werfen, damit es nicht auseinandergerissen wird. Auf Kreuzigungsszenen, da sieht man Jesus oft noch mit so einem Lendenschurz. Aber eigentlich hing Jesus da am Kreuz nackt, denn die Großzügigkeit, die hat Jesus mit seinem Leben bezahlt. Das Kreuz, das ist das Zeichen seiner Großzügigkeit. Und wenn du in deinem Leben vielleicht ein ganz großes Minus verspürst, dieses Kreuz will zum Plus werden. Vom Minus, vom Negativen kannst du ins Positive hineinkommen. Kannst dich von Jesus Christus in seiner unendlichen Großzügigkeit beschenken lassen. Das Kreuz, das Zeichen der Großzügigkeit, das Zeichen der Vergebung, auch Geiz, Neid, Habsucht, das wird verziehen. Wir bekommen Freiheit als Geschenk, und zwar Freiheit von dem, was uns eigentlich kaputt macht. Das ist der Sinn des Kreuzes. Gott hat sich selbst belastet, weil er uns entlasten will. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie das wohl wäre, so konkret zu glauben. Vielleicht hast du früher mal geglaubt, bist ein bisschen von diesem Glauben weggekommen. Wie wär's denn wieder zu glauben? Die Botschaft des Evangeliums, des Predigtextes heute heißt nicht, dann darfst du nicht mehr geizig sein. Die Botschaft heißt rückwärts. Das, was an Geiz mal in deinem Leben war, das ist dir verziehen. Und vorwärts, es ist nicht länger nötig, irgendwie geizig zu sein. Weil Geiz macht uns ängstlich, besorgt. Einsam denkt an Ebenezer Scrooge, macht uns töricht. So macht uns der Glaube an den großzügigen Gott frei, dass wir gelassen, aufmerksam für andere und damit klug werden können. Und erst in dem Moment wird Geben seliger als Nehmen. Geben ist nicht moralischer als Nehmen und Nehmen ist auch nicht unmoralisch. Aber wenn Gottes Großzügigkeit auf uns abfärbt, dann macht das Geben auf einmal Spaß. In einem Test, den man mal gemacht hat, da sollten Jugendliche nacheinander zwei Dinge tun. Als erstes etwas, was ihnen Spaß macht und dann etwas Gutes, Großzügiges für andere. Und dabei stellten sie fest, es macht Freude. Es gab Energie, etwas Gutes zu tun. Und dafür ist die arme Witwe, die uns heute als Lichtgestalt vorgestellt wird, dafür ist sie ein Muster und ein Beispiel, allerdings auch ein ganz unromantisches Beispiel. Weil sie hat danach ganz sicher nicht im Lotto gewonnen. Sie heiratete auch nach auch nicht den Gewinner von Jerusalem, sucht den Superstar. Sie war auch danach und blieb danach eine arme Witwe. Aber sie war eine freie Frau, stark im Geben, mutig und unbesorgt. Und sie war gewiss, der Herr, der Gott Israels, der ist mein Hirte. Ich stelle mir vor, das steht nicht in der Bibel, das stelle ich mir einfach vor, dass er eines Tages auf dem Sterbebett lag und dass jemand sie fragte, wie konntest du immer an deinem Vertrauen in diesen Gott festhalten? Und ich stelle mir vor, sie wird vielleicht gesagt haben, irgendwie hat er immer für mich gesorgt. Und jetzt erwartet er mich. Wenn wir als Gemeinde einladen, Jesus zu vertrauen, dann laden wir zu etwas ein, was wir selbst werden möchten. Denn wir brauchen das auch selber immer wieder neu und ich glaube, wir brauchen das gerade auch immer wieder neu, jetzt in dieser Zeit. Genau so ein Leben, frei, unbesorgt, geborgen in dem Gott, der die Liebe ist. Der Apostel Paulus, der weiß, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest. Und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Freiheit besteht demnach nie um ihrer selbst willen. Die wahre, die wirkliche Freiheit, die schenkt Christus in seinem Überfluss. Die schenkt er, weil sie frei machen soll. Frei vom Geiz, vom Egoismus, frei von der Macht des Todes. Frei von aller Schuld in deinem Leben. Frei zu einem Leben in Freiheit. Zu einem Leben mit deinem Schöpfer, der dir als Christus die Hand reicht. Christus hat uns nämlich nicht nur von etwas, sondern er hat uns auch zu etwas erlöst. Weil die Freiheit des Glaubens, die nimmt Gestalt an. Die will Gestalt annehmen in der Liebe, in der Hingabe, in der Verpflichtung für andere. Aus dem Kreisen um sich selbst kann sie sich in Dienst nehmen lassen zur Verantwortung. Aus der Enge der Selbstbezogenheit, da wird eine Weite und diese Weite, die soll dir Freude schenken, weil du auf einmal in dieser Weite Dinge sehen wirst, die dir vorher noch verborgen gewesen sind. Es handelt sich um eine Freiheitsliebe im doppelten Sinn des Wortes. Martin Luther, der schreibt in seiner berühmten Freiheitsschrift, sieh, das ist die rechte, geistliche, christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten, die alle andere Freiheit übertrifft wie der Himmel die Erde. das gebe uns Gott recht zu verstehen und zu behalten. Ich wünsche uns diese Freiheit, dass wir diese Freiheit immer wieder neu in unserem Leben entdecken, dass die Witwe des Predigtextes für uns ein Glaubensvorbild wird, ein Vorbild des Vertrauens in den Gott Israel, der uns als Jesus Christus zu befreiten Menschen macht, die frei sind, in dieser Welt zu lieben und seine Liebe in diese Welt hineinzutragen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.